ARD.
Bücher in Asche findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Dienstagvormittag im historischen Gebäude der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Erster Arbeitstag diese Woche für Besucherbetreuer Ronny Jahn. Kurz nach Öffnung der Bibliothek hat er bereits gut zu tun. Eine Schulklasse zieht sich gerade kichernd riesige Filzpantoffeln über die Schuhe. Nur so darf man den Rokokosaal heute betreten, damit das Parkett nicht beschädigt wird.
Meistens lachen sie. Und wenn alte Omas kommen oder Opas, die nicht mehr richtig laufen können, sag mal, lassen sie es, bevor sie stürzen. Aber die meisten Leute lachen und machen Fotos.
Heute kommen jährlich etwa 100.000 BesucherInnen in die Bibliothek. Etwa fünfmal so viele wie vor dem Brand vor 20 Jahren.
Wir werden ja auch täglich mehrfach fotografiert, um die paar hundert Mal. Also man sollte nicht schüchtern sein hier unbedingt.
Wir können zum Glück früh am Morgen schon vor dem Besucheransturm in den Rokokosaal. Heute sieht man kaum noch Spuren der Brandnacht. Bis 2007 wurde er komplett restauriert. Ein imposanter Raum. Strahlend weiße, holzvertäfelte Wände mit Goldelementen, hellbraune Dielen, Gipsbüsten klassischer Dichter in allen Ecken, Regale mit hunderte Jahre alten Büchern.
Gegenüber der Eingangstür, am anderen Ende des Raumes, hängt Anna Amalias Sohn Fürst Karl August in edler Pose, porträtiert in Ölfarben. Um die Saalmitte zieht sich die vergoldete Balustrade der ersten Galerie. Nach oben öffnet sich der Raum hin zur Kuppel der zweiten Galerie. Durch ein stuckverziertes Fenster blickt man auf die Nachbildung des Gemäldes Genius des Ruhms, das durch den Brand komplett zerstört wurde.
Da sieht man zum Beispiel, dass brennende Holzteile von oben aus der zweiten Galerie hier runtergefallen sind und dann in das Holz sich eingebrannt haben oder da.
Im Saal treffen wir den ehemaligen Bibliotheksdirektor Michael Knoche.
Ein schlanker Mann mit schwarzem Jackett und weißem Haar. Zu unserem Gespräch ist er mit dem Fahrrad gekommen.
Er zeigt uns die Spuren der Nacht vor 20 Jahren.
Und hier stand praktisch in der Brandnacht sehr schnell alles unter Wasser. Man muss sich vorstellen, dass die Feuerwehr ja unendlich viel Wasser auf das Haus gespritzt hat. Das ist von 300.000 Litern die Rede. Und das hat sich dann hier auch gesammelt im Rokokosaal. Und man wartete immer so durch kleine Seen, kleine Pfützen im Laufe der Nacht.
Ihr hört Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ein Podcast von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Ich bin Romina Nikolic, Lyrikerin und Kulturvermittlerin.
Und ich bin Tino Dallmann, Journalist und Literaturmensch. In 5 Episoden erzählen wir euch die Geschichte des größten Bibliotheksbrands der deutschen Nachkriegszeit, der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar im Jahr 2004.
Und wir erzählen euch von Menschen, die alles daran gesetzt haben, die Bibliothek und ihre Bestände zu retten, die Bücher und Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt haben, die Millionen von verkohlten Buchseiten identifiziert haben, um wichtige Kunstschätze wiederzufinden, die aus Liebe zu Büchern, zu Kultur das Unmögliche geschafft haben.
In Folge 2 schauen wir uns die Bibliothek und ihre Geschichte genauer an.
Wir versuchen herauszufinden, wie es zu dem verheerenden Brand im Jahr 2004 kommen konnte.
Und wir erzählen euch von einer Rettungsaktion in der Brandnacht, zu dem Zeitpunkt, als eigentlich niemand mehr in die Bibliothek rein durfte. Am 2. September 2004 steht Michael Knoche gegen 21.45 Uhr auf dem Platz der Demokratie. Die Bibliothek brennt seit über einer Stunde. Vor kurzem ist es zu einer sogenannten Durchzündung gekommen. Die Flammen lodern weit über das Gebäude hinaus durch die Dunkelheit der Nacht. Mit ihnen schießen brennende Papierfetzen aus dem Gebäude heraus. Die Rauchfahne ist in ganz Weimar zu sehen. Vor dem Gebäude die blau flackernden Lichter der Feuerwehr und viele Menschen, die im Moment nichts tun können, außer zuzusehen. Mehrere Feuerwehrkräne sind in vollem Einsatz. Das Wasser zum Löschen wird aus der Ilm direkt hinter der Bibliothek gepumpt. Bis eben haben Michael Knocher und seine MitarbeiterInnen noch erste Bücher rausgeholt. Aber jetzt darf keiner mehr rein. Von außen beobachtet er, wie drinnen ganze Bücherregale in Flammen aufgehen.
Für einen Bibliothekar ist der naheliegende Albtraum, dass die Bibliothek, die aus Büchern, Papier und Holz besteht, auch in Brand geraten kann. Und ich hatte immer auch in meinen Ferien immer mal so Fantasien gehabt, hoffentlich steht die Bibliothek noch.
Michael Knocher geht durch den Kopf, welche Kulturgüter in diesem Moment verloren gehen. Die Sammlung Schurzfleisch zum Beispiel mit wertvollen Buchdrucken und Bänden aus der Barockzeit. Das über 200 Jahre alte Herbarium oder die Notensammlung Anna Amalias mit ihren kostbaren handschriftlichen Partituren. Hunderte Jahre alte Ölgemälde, Gipsbüsten, alles ist im Begriff zu verbrennen. Und Michael Knocher kann nichts dagegen tun.
Knocher ist ein echter Büchernerd. Aus jedem seiner Sätze spricht die Liebe zur Bibliothek. Aufgewachsen ist er in den 60er Jahren in Düsseldorf. Nach dem Abitur studiert er Germanistik, macht eine Ausbildung zum Bibliothekar und promoviert. Bis Anfang der 90er Jahre arbeitet er bei einem Wissenschaftsverlag in Heidelberg. 1991, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, bewirbt er sich für den neu ausgeschriebenen Posten des Bibliotheksdirektors in Weimar.
Ich habe mich beworben, weil die Anna-Amalia-Bibliothek eigentlich eine der schönsten Bibliotheken ist, die sich ein Kulturhistoriker vorstellen kann, zumal auch von den Beständen her. Ich hatte schon während meiner Dissertation Bücher aus Weimar von dieser Bibliothek nach Köln geliefert bekommen, wo ich damals gearbeitet hatte. Und ja, es ist die schönste Bibliothek, die man sich als Bibliothekar vorstellen kann.
Michael Knoches Ankunft in Weimar fällt mitten in die turbulente Umbruchszeit der frühen 90er Jahre. Gerade noch hat sich die Bürgerrechtsbewegung für einen reformierten Sozialismus eingesetzt. Schon ist die ehemalige DDR mit dem kapitalistischen Westen vereint. Der Kampf um die neuen politischen Positionen beginnt. Betriebe werden geschlossen, Massenarbeitslosigkeit droht. Die Verbrechen der Staatssicherheit kommen nach und nach ans Licht. Die Bibliothekarin Katrin Lehmann arbeitet seit 1984 in der Anna-Amalia-Bibliothek und erinnert sich noch gut an diese Zeit.
In der Bibliothek arbeiteten viele Mitarbeiter, die nicht unbedingt linientreu der DDR gegenüberstanden. Das ist aber, glaube ich, an vielen Bibliotheken der Fall gewesen. Die waren so Refugien für, in Anführungsstrichen, also auch Aussteiger, die nicht ganz so angepasst sein wollten. Und genau vor unserer Haustür fanden also die sogenannten Montagsdemonstrationen statt, also der Platz der Demokratie war schon immer ein Ort, wo sich Weimarer versammelten, um ihren Unmut Ausdruck zu verleihen.
Zu dieser Zeit ist Hans Henning Bibliotheksdirektor. Seit Mitte der 50er Jahre ist er im Amt.
Und natürlich konnte man in der DDR einen solchen verantwortungsvollen Job nicht bekommen, wenn man nicht auch linientreu gewesen wäre. Und der Verantwortungsrahmen hätte das gar nicht erlaubt. Also war er natürlich ein linientreuer Genosse und verhielt sich auch gegenüber dem Personal durchaus linientreu.
Im Frühling 1990 rufen die BibliotheksmitarbeiterInnen eine Belegschaftsversammlung ein.
Also man sprach plötzlich alles aus, was man vorher nicht traute auszusprechen, und dazu gehörte eben auch, dass man eine scharfe und ernste Kritik an dem Führungsstil und an den Situationen, die es eben vor 89 gegeben hatte, übte.
Bei der Versammlung stimmen die BibliotheksmitarbeiterInnen schließlich per Handzeichen, also offen, darüber ab, der alte Direktor soll nicht im Amt bleiben. Er wird direkt in den Ruhestand verabschiedet. Etwas später kommt der 40-jährige Michael Knocher aus Westdeutschland als neuer Direktor nach Weimar.
Ein unglaublich agiler, junger Mann in meinen Augen, also im Verhältnis zu seinem Vorgänger natürlich. Der hatte zum Beispiel dann auch gesagt, wir reinigen mal den gesamten Rokokosaal. Der war vollkommen verstaubt. Über Jahrzehnte wurde da nichts gemacht. In der DDR gab es ja immer so diese Arbeitseinsätze, die man Subotnik nannte. Und wir haben natürlich unseren Witz gemacht und haben gesagt, da machen wir eben so einen Subotnik. Das war natürlich eine große Aktion. Jedenfalls eine Kollegin von mir und ich standen oben auf der ersten Galerie und schauten runter. Unser Direktor ging dort lang und er sprang in einem Grätsprung über die Absperrung, die es da gab. Oder wenn der die Treppe hochlief, der war sehr sportlich, der nahm dann immer mehrere Stufen auf einmal.
Ja, aus meiner Sicht ist es unheimlich gut gelaufen. Es war von Anfang an so, dass ich hier auf Mitarbeiter gestoßen bin, die sich unglaublich mit ihrer Aufgabe identifiziert haben. Nicht nur mit der Aufgabe, sondern auch gerade mit diesem Haus, mit dieser Bibliothek. Ne? Aber das hat natürlich die Sache leichter gemacht und für uns alle auch zu einem Vergnügen, das durch die Zusammenarbeit und die gemeinsame Aufgabe dann gewachsen ist. Und so hatte ich eigentlich immer das Gefühl, Direktor dieser Bibliothek zu sein, ist eigentlich die leichteste Aufgabe der Welt, weil man gar nicht viel dirigieren muss.
Ein westdeutscher Mann wird als Führungskraft in einer ostdeutschen Institution eingesetzt. In den 90er Jahren ist das an vielen Orten in den neuen Bundesländern der Normalfall. Bis heute hat dieser sogenannte Elitenaustausch Nachwirkungen. Immer noch sind weniger Menschen mit Ostbiografie in Führungspositionen. Das sorgt nach wie vor für Unmut. In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek hat das nach Einschätzung vieler Menschen aber gut funktioniert.
Also, dass Herr Knoche so gut angekommen ist, das lag zum einen daran, dass wir tatsächlich Veränderungen sehr herbeiwünschten. Und mit dem bisherigen Personal konnten wir uns das schlecht vorstellen, weil diesem Personal auch die Erfahrung fehlte, so eine Bibliothekseinrichtung in einem großen politischen Kontext wahrzunehmen. Zusätzlich war es auch eine Persönlichkeit, der selber auch von sich so sehr bescheiden aufgetreten ist und von sich sagte, er wäre auch ein Lernender, sodass wir also eigentlich uns gegenseitig ein wenig befruchten konnten. Und das war durchaus inspirierend für alle.
Knoche tritt an mit der Aufgabe, die Bibliothek moderner zu gestalten, sie international aufzustellen. Er soll die Bestände auch erweitern, zum Beispiel um Literatur, die in der DDR schwer zu beschaffen war.
Also ich kann mir vorstellen, dass da eine richtige Aufbruchsstimmung geherrscht hat, nachdem in der DDR lange so wenig passiert ist.
Und das passt auch super zu Knoches erster Amtshandlung, der Umbenennung der Bibliothek.
Als ich kam, hieß die Bibliothek Zentralbibliothek der deutschen Klassik. Und das war natürlich ein etwas bürokratisch klingender, wenig ansprechender Name. Und er war außerdem falsch, weil die Bibliothek besitzt unendlich viel mehr an interessanten Beständen als über Goethe, Schiller und Co. Und wir haben sehr viele Sitzungen gebraucht, ohne irgendwie auf eine vernünftige Idee zu kommen. Denn einen Namen zu finden ist verdammt schwierig.
Das kann ich gut verstehen. Es war schon schwer, einen Namen für diesen Podcast zu finden. Und dann noch für eine Bibliothek. Der muss ja auch irgendwie offiziell sein und einprägsam.
Zum Glück wird sich die Personalversammlung im September 1991 dann doch noch einig. Der neue Name wird zum 300-jährigen Bestehen der Bibliothek feierlich verkündet. Herzogin Anna Amalia Bibliothek.
Es war die beste Entscheidung aller Zeiten, diese Bibliothek Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu nennen.
Das ist Annette Seemann, Autorin, Biografin von Herzogin Anna Amalia und seit 2003 Vorsitzende des Freundeskreises der Bibliothek.
Ich bin nur immer furchtbar empört, wenn ich Stadtführer ausbilde und die sagen dann, und jetzt kommen wir zu unserem Filetstück, zu unserer Anna. Und so nennen sie dann die Bibliotheken. Da habe ich gesagt, wenn sie das in der Prüfung sagen, in der Form, fallen sie durch. Das ist die Herzogin Anna Amalia Bibliothek und nicht unsere Anna.
Wie findest du das, dass die Leute in Weimar dann auch immer von unserer Anna sprechen? So schlimm wie Annette Seemann?
Ich finde das eigentlich ganz liebevoll, dass die Leute sich das aneignen. Das drückt ja auch Zuneigung aus und Nähe. Wobei, ich weiß nicht, ob sie auch sagen, unser Wolfgang, wenn sie von Goethe sprechen.
Oder unser Fritz für Schiller. Wohl eher nicht. Aber vielleicht sollten wir nochmal darauf eingehen, wer diese Herzogin Anna Amalia eigentlich war. Und warum es für Annette Seemann so wichtig ist, dass sie nicht unsere Anna genannt wird.
Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Geborene Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel. Geboren 1739, gestorben 1807. Regentin, Komponistin, Kunstliebhaberin. Auf Gemälden ist sie oft mit Noten oder einem Buch in der Hand dargestellt. Ihr ist es zu verdanken, dass die Bibliothek für mehr Menschen geöffnet wurde. Die Bibliothek im herzoglichen Residenzschloss wurde ihr irgendwann zu klein. Deshalb veranlasste sie 1766 den Umzug von 30.000 Büchern in das sogenannte Grüne Schloss, das heutige Bibliotheksgebäude. Das stand damals leer.
Und deshalb hat sie das gewählt und neu einrichten lassen und im Stil ihrer Zeit, im Rokoko-Stil, einfach ausbauen lassen zur Bibliothek. Und zwar mit den zur Verfügung stehenden sehr, sehr, sehr geringen Mitteln. Also Rokoko, da haben wir dann immer vor uns den Eindruck Gold, Marmor, Kristall und so weiter. Die besten und tollsten Materialien, das ist es eben nicht. Es ist einfach Holz gestrichen und es ist Schlagmetall und es wirkt wie Gold, aber es ist auch schön. Und Stuck und Bilder, Bürsten, Bücher, ja.
Das ist echt genial. Das würde man absolut nicht denken, wenn man in den prunkvollen Rokoko-Saal kommt.
Ja, diese Mischung aus Gold und Weiß ist super prägnant und sieht auch total repräsentativ aus. Das ist angelehnt an den barocken Festsaal im herzoglichen Residenzschloss. Was noch besonders ist an dem Saal, neben Ölporträts von Adeligen ist er auch mit Büsten von bürgerlichen Gelehrten wie Goethe oder Herder ausgestattet. Daran sieht man auch, dass die Bibliothek für mehr Menschen geöffnet werden sollte.
Na, auf jeden Fall finde ich das toll, dass sie das erreicht hat, dass es dann Öffnungszeiten für quasi jedermann gegeben hat. Ja, sie hat ja dann gesagt, an den Markttagen, Mittwoch und Samstag, ist die Bibliothek offen, damit dann auch die Leute von außerhalb, ja, Bauern oder was auch immer, irgendwelche Bürger von außerhalb kommen können und dann auch Bücher ausleihen können. Es konnten sogar die Damen dort ausleihen, ja. Das gab es ja sonst nirgendwo. Und Schüler vom Gymnasium, wenn sie vom Lehrer so einen Schein bekamen, der ist zuverlässig und der bringt das dann auch wieder zurück.
Anna Amalia hat bis heute eine besondere Strahlkraft auf die Menschen in Weimar und darüber hinaus. Sie inspiriert auch die Autorin Ulrike Müller. Ihr kennt sie schon aus Folge 1.
Mich interessiert die Leitlinie ihres Handelns. Sie ist ja inspiriert doch von der Aufklärung, obwohl sie eine absolutistische Struktur hinter sich hat. Und dieser Grundsatz Humanisierung durch Bildung, den finde ich ganz großartig.
1984 reist die Hamburgerin Ulrike Müller zum ersten Mal nach Weimar.
Das entsprang einem Interesse an Friedensbewegung, Opposition, also weil ich im Westen ziemlich viel dafür gemacht habe, so wollte ich Kontakte knüpfen. Und das hat man eigentlich hier sehr stark über den theologischen Bereich machen können. Und so habe ich also dann eine oppositionelle Pfarrerin kennengelernt, die mich hier eigentlich an andere Kreise herangeführt hat. Also auch an die oppositionelle Frauengruppe, die es hier schon vor der friedlichen Revolution gab. Und ich habe mit einem kleinen Diensttrabi dann auch andere Orte in der DDR besucht. Also zum Beispiel in Wittenberg oder wir sind mit diesem Ding bis Cottbus gefahren. Mir war total übel.
Der Frauenbewegung in der DDR bleibt Ulrike Müller auch nach dem Mauerfall verbunden. 1992 zieht sie komplett nach Weimar. Engagiert sich im neu gegründeten Frauenzentrum und sitzt einige Jahre für die Grünen im Stadtrat. Sie beschäftigt sich eingehend mit Frauenbiografien, promoviert zu Else Lasker-Schüler, schreibt Bücher über die Bauhausfrauen und gibt bis heute Stadtführungen zur Frauengeschichte. In den 90er Jahren interessiert sie sich deshalb auch für die Herzogin Anna Amalia und für die nach ihr benannte Bibliothek.
Es ist für mich der liebste Ort von allen Institutionen in Weimar. Also auch was die Betreuung, was die Aufmerksamkeit zugeht. So, man kommt manchmal auf die Idee, da ist der Geist steckt da noch drin. Ich muss aber mal kritisch bemerken, dass der Brand eigentlich der Bibliothek eher erst zu der Bedeutung verholfen hat in dem Gegenwartsbewusstsein, die Bibliothek vorher nicht hatte, diese Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass ich, als ich herkam, mich aufgeregt habe, dass immer nur Goethe, Schiller, Schiller, Goethe in der Touristinformation in Weimar angepriesen wurden. Und ich habe mir gedacht, ihr habt diese fantastische Bibliothek. Warum gibt es kein ordentliches Faltblatt dazu?
Interessant. Also einerseits dieser euphorische Neuanfang nach dem Mauerfall, aber andererseits wird die Bibliothek von der Stadt zu der Zeit nicht genügend geschätzt, findet Ulrike Müller. Spannend ist auch der Fokus der Aufmerksamkeit. Goethe und Schiller scheinen da wichtiger zu sein als Anna Amalia.
Ja, um die Männer führt halt kein Weg herum in Weimar. Das haben wir ja schon in Folge 1 gehört. Aber bevor wir uns weiter mit der Bedeutung der Bibliothek in den 90er Jahren beschäftigen, müssen wir mal kurz darüber sprechen, wie das mit der Bibliothek seit Anna Amalia eigentlich weitergegangen ist.
Also, wir wissen ja schon, dass die Bibliothek unter der Aufsicht Goethes an Bedeutung gewonnen hat. Die Bibliothek wurde mehrmals baulich erweitert, durch ein Verbindungsgebäude und einen imposanten Bücherturm. Denn in einem gleichen sich alle Bibliotheken. Die Bestände wachsen ständig an.
Nach dem Ende der Monarchie und mit der Gründung der Weimarer Republik wurde die Bibliothek 1920 dann zur Thüringischen Landesbibliothek. Aber in der Zeit war sie finanziell wirklich nicht gut ausgestattet und hat auch wieder etwas von ihrer wissenschaftlichen Bedeutung eingebüßt.
In der NS-Zeit wurde in der Bibliothek Raubgut untergebracht, also zwangsversteigerte oder beschlagnahmte Bücher. Das war die Zeit der Bücherverbrennungen. Und natürlich wurden auch in der Bibliothek Teile des Bestandes durch die Nazis vernichtet.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden wiederum Bücher mit nationalsozialistischem Gedankengut aus der Bibliothek entfernt. In der DDR landeten dann Bücher, die nicht der sozialistischen Ideologie entsprachen, auf einer speziellen Liste. Diese Bücher waren dann nicht mehr öffentlich zugänglich.
Ende der 60er Jahre wurde die Bibliothek dann zusammengelegt mit der Zentralbibliothek der deutschen Klassik. Ab da richtete sie sich immer mehr auf ein Fachpublikum aus.
Die Bibliothek hatte zwar damals immer noch eine große wissenschaftliche Bedeutung, aber das führte nicht dazu, dass sie besonders gut gepflegt wurde. Im Gegenteil. Im gesamten 20. Jahrhundert wurde nicht wirklich etwas an der Bausubstanz verändert. Und damit wären wir wieder in den späten DDR-Jahren angekommen.
Der Zustand war bei weitem nicht perfekt. Dieser Raum atmete noch diese alte Geschichte und sah eben auch so aus, als ob er schon eben nicht mehr taufrisch sein kann.
Katrin Lehmann kommt 1984 während ihres Studiums der Bibliothekswissenschaft für ein Praktikum nach Weimar und verliebt sich direkt in den Rokokosaal.
Also er war abgegriffen, aber das Ganze, das war eben sehr spannend. Also wie heute auch standen damals diese alten Büsten überall und es hingen die Porträts an den Regalen und an den Regalwänden. Und man hatte wirklich das Gefühl, man betritt ein historisches Pflaster. Die umliegenden Bereiche waren also nicht nur abgewohnt, die atmeten eben leider Gottes nicht diese Aura der vergangenen Zeiten, sondern einfach nur von Nachlässigkeit. Es gab zum Beispiel einen Heizungskeller und auf die Stufen dieser Treppe hatten irgendwelche Generationen vor mir Bücher gestapelt, die natürlich diese ganze Treppe bedeckten. Es waren Leitungen, heute würde man sagen, über Putz gelegt, also einfach Strippen gezogen und mit Klemmen einfach an den Regalen festgemacht.
Das riecht ja förmlich nach Brandgefahr.
Voll. Und so richtig was dran gemacht, wird da in den 80er Jahren eben nicht. Als Michael Knoche Anfang der 90er Jahre als Bibliotheksdirektor eingesetzt wird, ist der Zustand jedenfalls schlimm.
Also der Begriff desolat trifft die Sache, glaube ich, richtig. Die Elektroanlage war zuletzt 1941 erneuert worden. Und das kann man sich vorstellen, dass es nach 50 Jahren dann schon problematisch wurde.
Und es gab anscheinend noch mehr Probleme im Haus.
Zum Beispiel die durchbrechenden Fußböden im Rokokosaal, die Unmöglichkeit, diesen Raum zu klimatisieren. Er hatte immer eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, was auch damit zusammenhing, dass sehr viele Menschen in den Raum hineindrängten. Also der Besucherverkehr war ja in den 90er Jahren auch schon massiv. Einer meiner Hauptaufgaben in den 90er Jahren war zu sagen, so geht's nicht weiter. Wenn wir hier nicht eine grundlegende Sanierung hinkriegen, dann ist das Haus eigentlich nicht mehr geeignet für einen Betrieb mit Menschen und Büchern.
Doch trotz Michael Knoches Warnungen ändert sich auch in den 90er Jahren nichts an dem Zustand der Bibliothek. Den Rokokosaal dürfen BesucherInnen dann nicht mehr betreten, sondern nur noch reinschauen.
Boah, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich das alles höre, frage ich mich natürlich, warum hat sich denn niemand um diese offensichtlich marode Bibliothek gekümmert?
Ich finde das auch verwunderlich, weil das Ensemble Weimarer Klassik, zu dem auch die Bibliothek gehört, 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Das ist ja quasi der Beweis. Dieser Ort ist schützenswert und wichtig. Als Weimar im Jahr 1999 dann Kulturhauptstadt Europas wurde, wurden große Teile der Altstadt saniert. Das Goethe-Nationalmuseum, das Stadtschloss, aber nicht die Bibliothek. Warum?
Wir hatten schon an Plänen gearbeitet, wie man dieses Haus sanieren und erweitern könnte. Aber es ging eigentlich nie voran. Und der äußere Anlass, warum es nicht voranging, war das Jahr 1999, der 250. Geburtstag von Goethe und das Jahr, in dem Weimar Kulturhauptstadt Europas war.
Schon wieder der Wolfgang.
Und mir hat man immer gesagt, dein Problem mit der Bibliothek ist so groß und so komplex, das kriegen wir niemals bis 1999 hin. Das machen wir danach in Ruhe.
Man muss sich das mal vorstellen, dieser Druck, der in ganz Weimar da war. Die Bibliothek war ja nicht das einzige Gebäude, das damals sanierungsbedürftig war. In den 90er Jahren gab es einen regelrechten Streit um Gelder. Wer darf zuerst, wer muss zuerst? Und mittendrin steckt Michael Knoche, der ja auch noch viele andere Themen auf dem Tisch hat.
Ich fand, selbst wenn es in den 2000er Jahren passieren sollte, müsste man schon in den 90er Jahren die Vorbereitungen treffen. Und deswegen habe ich dann auf die Anzeigenkampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesetzt, die auf unser Problem in großformatigen Anzeigen hingewiesen hat und um Spenden gebeten wird.
Die Wiege der deutschen Klassik wird zum Grab für 900.000 Bücher, wenn sie nicht helfen. Feuchtigkeit dringt ins Haus, Schimmel verbreitet sich, den Erstausgaben der klassischen Literatur bricht der Boden unter den Füßen weg. Wer um die Bedeutung der literarischen Tradition weiß, darf dem Büchersterben nicht tatenlos zusehen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Dezember 1998.
Die Anzeige ist 20 Mal erschienen. Glücklicherweise hat die Zeitung uns das geschenkt. Und da ist dann tatsächlich ein großer öffentlicher Druck entstanden.
Im Dezember 1998 fällt dann doch der Beschluss. Die Bibliothek soll saniert werden. Zu der Zeit platzt sie schon aus allen Nähten. Die meisten Bestände lagern in verschiedenen Außenmagazinen. 2001 beginnen deshalb endlich die Ausbauten zu einem zweigeschossigen Tiefmagazin unter dem Platz der Demokratie.
Ich kam hier ja Mitte 2001 ziemlich Hals über Kopf her. Das heißt, ich hatte noch einen Job in Frankfurt.
Der Kunsthistoriker Helmut Seemann wird 2001 neuer Präsident der Stiftung Weimarer Klassik, zu der auch die Anna-Amalia-Bibliothek gehört. Da ist die Renovierung bereits beschlossen. Das neue Tiefmagazin wird gebaut.
Helmut Seemann ist ein begnadeter Redner und Kulturmensch durch und durch. Vor seiner Zeit in Weimar war er Geschäftsführer der Kulturgesellschaft Frankfurt und Direktor der Schirn Kunsthalle. Über die Kulturpolitik in den 90er Jahren sagt er uns Folgendes.
Das Jahr 99, Kulturhauptstadt Europas, ist ein Segen für diese Stadt gewesen. Für diese Stiftung war es im Grunde genommen ein Verhängnis. Denn diese Stiftung war nicht so aufgestellt, dass sie sich daran wirklich in der ihr gebührenden Weise hätte beteiligen können. Und das kann man symbolisch geradezu darin sehen, dass der damalige Präsident der Stiftung abgezogen wurde, um in die GmbH zu gehen, die das Kulturstadtjahr organisierte. Der war weg und die Stiftung machte nichts. Die wusste nicht, was sie machen sollte.
Was Helmut Seemann hier meint: Die Klassikstiftung konnte in den 90er Jahren ihr Potenzial nicht wirklich ausschöpfen. Für ihn liegt das auch an einer mangelnden Zusammenarbeit mit der Bundespolitik.
Ich finde, der Bund hätte da eine Rolle spielen müssen, hat sie aber nicht gespielt. Weder in der Stadt noch im Land war klar, welches Asset man da verkommen ließ. Und im Nachhinein, glaube ich, muss man da eine Verknüpfung von vielen Ursachen sehen, die dazu geführt hatten, dass man ja wenige Wochen, bevor man die Bestände hätte rausnehmen können, eben leider von der Geschichte bestraft wurde, die die falsche Prioritätensetzung der 90er Jahre bestraft hat. So sehe ich das.
Zurück zur Brandnacht. Am Donnerstag, den 2. September 2004. Es ist ca. 10 Uhr abends. Der Dachstuhl und das gesamte obere Stockwerk mit der zweiten Rokoko-Galerie stehen in Flammen. Von oben fallen immer wieder brennende Holzstücke runter in den Rokoko-Saal. Riesige Mengen Löschwasser drücken immer schwerer auf die Gebäudedecke und Zivilpersonen dürfen nicht mehr ins Haus. Ralf Seber, der Feuerwehrmann, den wir schon in Episode 1 kennengelernt haben, steht im Treppenhaus der Bibliothek und koordiniert die Löschmaßnahmen.
Dann hören Sie also über Funk, das Gebäude wird für die Bücherbergung gesperrt, also nicht für die Brandbekämpfung, sondern nur für die Bücherbergung. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind alles Sachen, die so in 10, 20 Sekunden Takten passieren. Das heißt, in diesem Moment Informationen kriege ich, ja, Bücherbergung einstellen, steht der Bibliotheksdirektor da und kriegt das mit und sagt, wir müssen die Lutherbibel retten.
Die Lutherbibel, die erste vollständige Ausgabe von 1534, original koloriert mit Holzstichen aus der Kranach-Werkstatt, ein unschätzbar wertvolles Exemplar der Buchkunst. Sie steht in der ersten Galerie des Rokoko-Saals. Bis dahin ist das Feuer noch nicht vorgedrungen. Sie müsste also noch zu retten sein.
Ich habe nicht wirklich überlegt, ob ich das mache. Ich habe überlegt, ob das eine sichere Aktion ist. Und das habe ich für mich bewertet und habe gesagt, Herr Direktor, ich weiß nicht, wie die Lutherbibel aussieht. Also wenn, dann müssen wir das zusammenholen.
Ralf Seber und Michael Knoche hasten durch das steinerne Treppenhaus. Goethe hat hier schon vor 200 Jahren eine feuerfeste Stahltür zum Obergeschoss einbauen lassen. Und die bewährt sich auch 2004. Das Treppenhaus ist rauchfrei. Im Dunkeln durchqueren Seber und Knoche die erste Galerie im Rokokosaal. Warmes Löschwasser regnet auf sie herab.
Geräusche müssen Sie sich vorstellen, Sie hören das Feuer, ja, das arbeitet ja, und Sie hören auch die Maßnahmen, die draußen laufen, also Motoren sind an, die Drehleiter arbeiten, es gibt Signale in jeglicher Form, inklusive einen Funkverkehr, den Sie haben.
Es ist stockdunkel. Das Blaulicht der Feuerwehr erhellt ab und zu den Raum. Ralf Seber lässt die Taschenlampe über die Buchrücken flackern und da ist sie, die zweibändige Lutherbibel. Michael Knoche nutzt die Gelegenheit und nimmt gleich noch ein paar Bücher mehr mit.
Er hat mir 5 Bibeln gegeben, hat sich 5 Bibeln genommen, dann sind wir da raus und das ist eine Aktion, 2 Minuten und dann ist das okay.
Ich finde das so erstaunlich, wie nüchtern Ralf Seber von dieser Lutherbibelrettung spricht. Für uns ist das ja vollkommen unvorstellbar. Du gehst in ein wirklich lichterloh brennendes Haus und holst dann noch schnell ein altes Buch raus.
Ja, man merkt, da ist jemand sehr erfahren und routiniert und schlicht auch stresserprobt. Auf mich strahlt er auch heute noch eine große Ruhe aus.
Also wenn man einem Menschen in einer dramatischen Situation begegnen will, dann ja wohl ihm.
Absolut. Mich beeindruckt aber auch diese Tatkraft von Michael Knoche. Ich frage mich da, hätte ich diesen Mut gehabt, in dieses dunkle Haus hineinzugehen? Klar, Ralf Seber hätte ihn nicht mitgenommen, wenn es gefährlich gewesen wäre. Aber als Laie weißt du das ja nicht hundertprozentig. Du musst diesem fremden Feuerwehrmann vertrauen.
Ja, und man muss bedenken, die beiden kannten sich in dem Moment noch gar nicht.
Ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt dann diesen menschlichen Punkt, wo man sagt, er bittet dich um was und ich werde ihm das ermöglichen. So muss man das verstehen. Und genauso wird er gedacht haben, sagte, wem sage ich das jetzt? Ich meine, dass ich als zufällig genau an der Position zu diesem Zeitpunkt stand, das mag Zufall sein. Aber ich glaube, er hat auch gewusst, dass ich derjenige sein werde, der diesen Wunsch versucht, mit ihm umzusetzen.
Die Rettung der Lutherbibel. Das ist eine spektakuläre Geschichte, die auch in den Medien immer wieder aufgegriffen wurde. Und zugegeben, uns fasziniert sie auch extrem.
Ja, ich sag mal, für die Bevölkerung ist das, glaube ich, eine gute Geschichte in der ganzen Dramatik gewesen, weil man kann sich an was festhalten. Ja? Wenn man jetzt eine Zahl sagt, wir haben 40, 50, 60, 70.000 Bücher gerettet, dann ist das eine Zahl. Aber zu sagen, das wichtigste Buch ist gerettet worden, ist schon eine andere Hausnummer. Ja, man darf es aber trotzdem nicht überbewerten. Es gibt nicht diesen Helden. Es gibt auch bei den Feuerwehren nicht den Helden. Es gibt also eine Mannschaft, die zusammenarbeitet. Es ist immer Teamarbeit. Deshalb war es mir dann eigentlich immer peinlich, wenn das so ein bisschen sehr jeder, Sie kommen ja auch deswegen. Ja. Nein, aber das ist, Sie werden immer darauf angesprochen, wenn es um diese Geschichte geht. Ich gehe mittlerweile damit um und sage, wir haben nicht die Bibel gerettet, wir haben die Bibel in Sicherheit gebracht. So ist das.
Brandnacht, 23.30 Uhr. Im Hotel Elefant, unweit der Bibliothek, findet eine hastig organisierte Pressekonferenz statt. Museumsdirektor Michael Knoche und Stiftungspräsident Helmut Seemann machen erste Schätzungen über die Verluste, die sich später als viel zu niedrig herausstellen. Und sie rufen dazu auf, an den Freundeskreis der Bibliothek zu spenden. Danach kämpfen sie sich zurück zur Bibliothek, durch die Menschenmenge auf dem Platz der Demokratie, die inzwischen noch viel größer geworden ist.
Und dann ereignete sich etwas, was man so gut wie für unmöglich halten sollte.
Helmut Seemann, damaliger Präsident der Stiftung Weimarer Klassik.
Aber es kam dann zu einem Statiker-Kolloquium auf dem Platz der Demokratie. Und zwar trafen sich da drei hervorragende Statiker, die alle drei über dieses Haus gearbeitet hatten.
Schon seit einigen Wochen bereiten die Statiker die Renovierung des Hauptgebäudes vor. Sie kennen sich mit dem Haus also bestens aus.
Die kamen zusammen und fachsimpelten. Und dann haben sie gesagt, das Ding kann gar nicht einstürzen. Dann können wir ja weiter evakuieren. Und dann kam diese Nachricht, wir können wieder rein. Die Leute waren alle noch da, es ging wieder los.
Das war die zweite Folge von Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amaya-Bibliothek. Ich bin Tino Dallmann.
Und ich bin Romina Nikolic. In der nächsten Folge erzählen wir, wie es in der Brandnacht weitergeht, als wieder Menschen rein dürfen. Wie sie im Akkord mit einer Menschenkette Bücher aus dem brennenden Haus holen. Und wir lernen einen Mann kennen, der in Weimar Stadt bekannt ist. Nicht für Bücher, sondern für Umzüge.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. In der ARD-Audiothek könnt ihr jetzt schon alle Folgen hören. Übrigens, der MDR hat auch eine Doku über den Brand gemacht. Die Bibliothek brennt. Darin kommen, wie hier im Podcast auch, zahlreiche Zeitzeugen zu Wort. Zu finden in der ARD-Mediathek.
Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Davon habt ihr vielleicht schon gehört. Die Hosts touren mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland. Bei Eat, Read, Sleep wird Leidenschaft für Literatur geweckt. Und das mit allen Sinnen. Im Podcast gibt es nämlich auch etwas zu essen. Ein Gericht, das mit einem Buch oder der Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen, Tolstois Lieblingskuchen oder auch den pangalaktischen Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und hier bei uns in den Shownotes. Bücher in Asche. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek ist eine Produktion von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Hosts: Tino Dallmann und Romina Nikolic. Autorin: Judith Geffert.
Idee: Tino Dallmann. Recherche: Tino Dallmann und Luna Rageb. Redaktion: MDR: Olivia Gattermann und Marvin Standke. Produktionsleitung und Redaktion: Goodpoint Podcasts: Eva Morlang. Fact-Checking: Grit Hasselmann. Schnitt und Sounddesign: Tina Küchenmeister. Grafik: Studio Zero Zorro. Ton und Technik MDR, Holger Klimchen und Christian Grund. Herstellungsleitung MDR, Steffen Thier.